Herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch. Danke fürs Kommen. Wie wir schon in der Einladung geschrieben haben, es gibt wieder einiges zu berichten über die Hintergründe in der österreichischen Milchwirtschaft, unter anderem zum Thema Sippenhaftung. Wir haben da auch einen betroffenen Kollegen mit, der gerne Rede und Antwort steht. Dann werden wir natürlich auch informieren über den aktuellen Stand, wie zum Beispiel bei der Enstal-Milch eine Chance von regionaler Vermarktung bewusst und vorsätzlich verhindert wird. Und beginnen werden wir, was für uns sicher schmerzlich ist, kurz nach dem 15. Geburtstag von der fairen Milch, müssen wir leider bekannt geben, also seit 14 Jahren gibt es, dass unser Herzensprojekt und unser Kommunikationsmittel zu den Konsumenten leider eingestellt werden muss, aus mehreren Gründen, die wir jetzt erläutern möchten. Und wer könnte da besser Auskunft geben als du, lieber Ernst, als Projektleiter von Beginn an? Ich darf dir gleich das Wort übergeben.
Ja, vor nunmehr 14 Jahren, am 18. Juli 2006, haben wir, glaube ich, eines der innovativsten Projekte der Milchbranche präsentiert. Entstanden ist de facto aus den Erkenntnissen nach 2 Jahren Vereinsarbeit bei der IG Milch, wo wir einfach gesehen haben, die Bauern und Bäuerinnen haben wenig Möglichkeiten, den Milchmarkt mitzugestalten. Sie sind eigentlich in ihrer Molkereien, die was immer größer werden, immer unübersichtlicher werden, de facto gefangen und sind auf die Rolle des Rohstofflieferanten reduziert und haben da eigentlich gar keine Möglichkeit, nicht weder mit den Konsumentinnen in Kontakt zu treten, noch irgendwie die Botschaften, was eigentlich uns als Produzenten und am Land lebenden Betrieben wichtig sind, an die Leute zu bringen. Wir haben gesagt, wir können mal unser Gewicht in der Wertschöpfungskette steigern und dann sind eigentlich nur 2 Möglichkeiten überbleiben. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwie die Milch bündeln und müssen uns gegenüber den Molkereien stärker aufstellen. Zu der Zeit war die Zuversicht und der Mut noch nicht da, dass wir das Projekt starten können. Das andere war, wir könnten ja mit einer eigenen Milch versuchen, erstens einmal die damalig unüberwindbare Preisschwelle von 1 Euro zu knacken. Da, zu dieser Zeit im Jahr 2006, das muss man auch wissen, haben wir Verkaufsmilchpreise gehabt in Österreich zwischen 69 und 89 Cent, also weit weg von 1 Euro. Und das Zweite war eben, dass wir nicht irgendwie in der Werbung immer so dargestellt sind mit Bildern, die was mit der Realität eigentlich nicht mehr mithalten können, sondern was sind jetzt wirklich unsere Leistungen in der Milchproduktion? Das ist eben Kulturlandschaft, das ist eben das Offenhalten der Landschaft, das sind Arbeitsplätze, Wertschöpfung im ländlichen Raum, das ist Biodiversität, weil man sieht den großen Unterschied zwischen reinen Ackerbaugebieten und Grünlandgebieten, wo die Milchproduktion stattfindet, alleine schon in der Landschaftsästhetik. Es ist uns dann trotz großer Widerstände gelungen, eben die Milch auf den Markt zu bringen. Wir haben eine Privatmolkerei gefunden, die was uns die Milch abgefüllt hat, und das war die nächste große Hürde. Wir haben mehrere Handelsketten überzeugen können, die Milch zu listen. Es hat niemand daran geglaubt, dass die Milch wer kauft, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen haben, dass die Milch 1,09 € kostet. Also deutlich teurer als jede andere Milch in Österreich. Und die Rabattschlachten ja da legendär waren.
3 Monate ist uns prophezeit worden.
Genau, die Molkereibranche hat gesagt, sie brauchen dazu gar keine Stellungnahme nicht abgeben, weil in 3 Monaten gibt es das, die Milch nicht mehr, weil es eh niemand kauft. Wir haben das Gegenteil bewiesen und wir haben da so einen kurzen Moment rückwirkend gesehen, wir sind jetzt 15 Jahre in der IG Milch tätig, haben wir einfach wirklich Zuversicht wieder zurückgebracht zu den Bäuerinnen und Bauern, und die haben wirklich eine realistische Chance gesehen, dass für ihre Produkte und für ihre Arbeit wieder einen vernünftigen und einen fairen Preis kriegen. Am Anfang, wie gesagt, ist das nicht ernst genommen worden, spätestens dann mit der Preisverleihung des Staatspreises für Marketing haben wir eine riesen Öffentlichkeit gehabt und ist das auch erstens mal absatzmäßig gestiegen und hat es wirklich auch die Aufmerksamkeit gekriegt, die was wir auch gebraucht haben. Und Teil des, der Projektrichtlinien war ja auch, dass die Bäuerinnen und Bauern sich verpflichten haben müssen, dass sie hinter der Milchmarke stehen und auch Aktionen machen, also Verkostungen, die Autos bekleben, Schilder aufstellen, dass man einfach die Marke am Leben erhält und Guerilla-Marketing macht. Und dann haben die Probleme angefangen. Angefangen hat schon bei der Preisverleihung, dass da bis zum Schluss interveniert worden ist. Das kann nicht sein, dass die IG Milch da den Staatspreis kriegt. Und hat dann in weiterer Folge hat es halt dann dazu geführt, dass auch sukzessive die Leute unter Druck gesetzt worden sind. Von mehreren Seiten, die was eben dann Marketing gemacht haben, die was sie als faire Milchlieferanten deklariert haben. Und in weiterer Folge ist ja dann auch die freie Milch entstanden und da hätten wir eigentlich den zweiten Punkt angesetzt, wo wir gesagt haben, wir können das Gewicht in der Wertschöpfungskette stärken. Und das hat eigentlich dann wirklich die wahren Zustände in der österreichischen Milchwirtschaft zutage gefördert, dass einfach das wirklich ein Machtblock ist, wo der einzelne Bauer und Bäuerin absolut keine Rolle spielt und eigentlich wirklich auf die Rolle des billigen Produzenten reduziert wird. Inzwischen haben wir praktisch eh nur mehr, also die Marktbestimmen, große Genossenschaftsmolkereien, das sind riesige Unternehmen und ich glaube, man kann wirklich behaupten, dass da für die bäuerlichen Vorstände oder Aufsichtsräte niemand drinnen ist, der was das Werk wirklich durchschaut. Was aber jeder weiß, ist, wenn er irgendwie den Weg nicht mittragen würde, was die Genossenschaft macht oder der Geschäftsführer, dass seine Funktion ganz schnell beendet wäre. Und das ist in sich schon der Systemfehler unter dem, was wir einfach alle leiden. Schlussendlich hat es dazu geführt, dass am Anfang die Euphorie, was wir gehabt haben, wo wir wirklich sehr viele rot-weiß-rote Kühe aufgestellt haben, viel Dauphin aufgestellt worden sind, viel Marketingaktivitäten, dass das praktisch auf null runtergefallen ist, weil sich ja keiner mehr traut hat, weil er gefürchtet hat, dass er keine Hofabholung mehr kriegt, dass er Nachteile hat bei der Molkerei, dass er ja, verschiedenste Seiten einfach unter Druck gesetzt wird. Und ohne Marketingaktivitäten und ohne Gelder, die was wir auch nie gekriegt haben, wir haben nie, während andere Projekte großzügig gefördert worden sind, haben wir nie öffentliches Geld gekriegt. Und es sind dann auch die Verkaufszahlen zurückgegangen und mit dem Scheitern der freien Milch, was dann passiert ist, wie mit den ehemaligen Lieferanten umgegangen worden ist, war es dann auch klar, wie wirklich brutal das System ist. Und da ist es uns schon ein bisschen schlecht gegangen auch mit der fairen Milch, weil das de facto den Konsumenten noch suggeriert, es gibt eine faire Milchproduktion in Österreich und es gibt im Hintergrund steht ein faires System und das, was wir erlebt haben, das war eigentlich genau das Gegenteil. Also da waren wir einfach auch wirklich dran an einer Täuschung, dass wir was de facto aufrechterhalten, das was sich für uns im Hintergrund also völlig anders dargestellt hat. Und dann haben wir eben, sind wir zu einem Entschluss gekommen, gemeinsam mit Spar und mit der Penzka-Milch, die was die Milch die letzten Jahre angefüllt hat, dass wir gesagt haben, wir werden das Projekt beenden. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das auf dem Milchmarkt weiterentwickelt, weil die Milch nämlich schon ein Preiszieher nach oben war. Wenn man sich das vorstellt, dass jetzt praktisch jede Trinkmilch über 1 Euro kostet, im Vergleich zu vor 14 Jahren, aber sich die Bauernmilchpreise nicht verändert haben, dann sieht man auch, dass zwar der Produzent, also die Konsumenten bereit waren, mehr für Milch zu bezahlen, aber durch das System, was wir haben in den Molkereien und in der Landwirtschaft mit der Interessensvertretung und mit der ganzen Verknüpfung, bei den Bauern dann eigentlich nichts ankommt. Ja, soweit zur fairen Milch.
Ja, die Frage ist jetzt, sollen wir jetzt da gleich Fragen dazu machen oder machen wir unseren Block?
Wir machen das fertig und dann machen wir die Fragen.
Gut, dann zur Sippenhaftung. Es ist ja nach wie vor so, also ich muss da ein bisschen ausholen, wir haben im Jahr 2008 mit der Milchsammlung begonnen, Rohmilch zu sammeln mit der Firma Freie Milch Austria. Und da haben wir auch dann die volle Härte des Raiffeisensystems zu spüren bekommen, wenn man einmal was anderes probiert, wenn man versucht, die Milch selber zu vermarkten. Das hat dann dazu geführt, dass wir 2015 die Reißleine ziehen haben müssen bei der Milchsammlung aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil wir systematisch bei unseren Abnehmer für die Rohmilch vom Genossenschaftswesen unterfahren worden sind. Es sind unsere Touren ausgedünnt worden mit besseren Angeboten für größere Milchlieferanten auf unserer Tour. Und wir haben dann preislich einfach nicht mehr mithalten können, neben dem, dass Frechter für uns nicht fahren haben dürfen, unsere LKW behindert worden sind beim Reinigen und. Also das können wir natürlich alles schriftlich belegen. Das ist auch Teil eines, diese Aussagen, Teil eines 500 Seiten starken Aktes, der bei der Bundeswettbewerbsbehörde liegt, wo die Ermittlungen mit mir unerklärlichen Gründen eingestellt worden sind. Und was ist Überblüm nach wie vor, dass gewisse Bauern und Bäuerinnen Strafe zahlen müssen. Bei der Berglandmilch war das so bis vor kurzem 4,2 Cent für konventionelle Milch. Das ist jetzt scheinbar laut einem Schreiben mit 1. August wird das herabgesetzt auf 2,5 Cent. Das nennen sie dann ein fixer monatlicher Einbehalt eines Investitionsbeitrages von 2,5 Cent pro Kilogramm. Und dem nicht genug, geht das auch automatisch auf die Hofnachfolger über. Das heißt, da gibt es eigentlich nur ein Wort dazu, das ist Generationenhaftung und Sippenhaftung. Und das ist natürlich sowas von ungeheuerlich. Und wenn du dann mit den Betroffenen über das redest, dann kann eben unser mitgereister Kollege über das selber informieren. Und ich war dann am Montag bei einer zu Hause und habe dort damit im Beisein des Jungübernehmers und ein zweiter Sohn ist auch noch dabei gesessen, der einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen hat. Und wenn du dann da siehst, wie das System und diese Einschüchterungsstrategie und Einschüchterungstaktik gegriffen hat, dass die zwar zu dem stängend sagt, unser Kampf und unser Dagegenhalten gegen diese Missstände, das respektieren sie total und sie sehen da beim Vatern, also sie haben da großen Respekt vor denen, dass er sich das alles ertraut hat, aber sie nicht. Das heißt, einer ist lieber, wenn sie in Ruhe haben, wenn sie Milch produzieren können und die abgeholt wird. Und mir ist irgendwie dann das so in den Sinn gekommen, dass mit dem einfach gespielt wird, dass man dazugehören will. Der Mensch hat das einfach ganz tief drin, dass man wo dazugehören will und da gehörst dann nicht dazu und das brauchst gar nicht groß, wo in der Öffentlichkeit kundtun. Das spricht sich schon herum und das ist wirklich für mich einfach auch unerträglich, wenn sowas in so einem Land, wo wir leben, wenn das möglich ist. Und und wir haben dann natürlich auch über das geredet, dass die Strafzahlung es ist mir dann auch gesagt worden, von anderen, dass wir das nicht in Gefahr bringen jetzt, wenn die Senkung von 4,2 Cent auf 2,5 Cent dass wir das in Wien vorbringen. Und ich habe dann entgegnet, das ist nur aus dem Grund passiert, weil wir da immer dranbleiben, immer Druck machen und immer schauen, dass wir das Thema in der Öffentlichkeit holen. Weil da ist natürlich der Gang schon passiert in die Instanzen zur Kammerpräsidentin und um Hilfe gebeten wurden. Und die fühlen sich da alle machtlos und nicht berufen, da dagegen einzuschreiten, neben dem, dass in die Lieferverträge drinsteht, dass öffentlich über das nicht geredet werden darf und wann da öffentlich darüber geredet wird, dann wird die Milchabholung eingestellt. Dann verstehe ich es. Dann denke ich mir, ja, das ist dann wirklich so, die jungen Burschen werden da in ihrer Existenz bedroht, müssen da eine Strafe übernehmen und müssen Strafe für das Buße da, für was der Vater einmal anders gemacht hat. Und für das habe ich null Verständnis. Und ja, das werden wir natürlich auch bei der Bundeswettbewerbsbehörde und beim Kartellamt ansagen, weil wir trotzdem nur oder ich halt an ein Rechtssystem und an eine Rechtsstaatlichkeit glaube und mir das einfach nicht erklären kann, dass man sicher nicht Dokumente vorlegen kann bei einer Behörde, die laut eigenen Aussagen unabhängig und nicht weisungsgebunden ist. Und dann passiert nichts.
Ja, wie gesagt, wir haben da auch Parallelen zu anderen Ländern. Man muss ja auch wissen, bei der fairen Milch, dass ja die Ursprungsidee aus Österreich kommt. Und wir haben ja in Europa ungefähr jetzt 12 eigenständige Milcherzeugerorganisationen in 12 Ländern und inzwischen gibt es die faire Milch in 7 Ländern von Europa. Also in Italien, in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und in Belgien und in Österreich. Und die Mutter, wie gesagt, die Idee ist eben für Österreich ausgegangen und man hat das dann auch wirklich verfolgen können in die Länder, wo es de facto funktionierende Behörden gibt, wo eine private Milchwirtschaft im Wettbewerb steht mit der genossenschaftlichen Milchwirtschaft. Da funktioniert es gut, wo es nicht politisch behindert wird und dort, wo es eben politisch behindert wird, da ist es einfach extrem mühsam, weil das einfach schon eine gewisse Sprengkraft hat, weil de facto da wirklich das Mitspracherecht für die Produzenten wieder stärker wird und da gibt es halt sehr viele Kräfte, die was das nicht so haben wollen. Und das ist, sage ich mal, das ist die grundsätzliche Auseinandersetzung. Es geht eigentlich um die Machtfrage, wer darf wann wo mitreden, wer darf wo mitbestimmen. Und jetzt steht eben das Selbstbewusstsein, ein stärkeres Selbstbewusstsein der Produzentinnen und Produzenten würde ja das System der Genossenschaften, wo da de facto der Geschäftsführer mit ein paar Bauern das Unternehmen steuert, das was ja für die Bauern gar nicht steuerbar ist, würde das natürlich hinterfragt werden. Und das ist, glaube ich, der Kern der Auseinandersetzung um dem, was dabei geht.
Und zum dritten Thema, die bewusste und vorsätzliche Behinderung von regionaler Direktvermarktung. Da haben wir ja heuer Anfang des Jahres schon ein Pressegespräch gehabt mit den betroffenen Bauern aus der Ramsau. Und es ist dann irgendwie, hat er mir dann erzählt am Telefon, na, das schaut, ist umgesetzt worden ist jetzt, aber es wird dann dazu gesagt, die Regelung eben, dass Strafe gezahlt werden muss, wenn einmal im Monat unter 50% der Milch angeliefert wird, aber das betrifft es eh nicht und es wird auch nicht sanktioniert oder wird so eh nicht durchgezogen. Es ist aber diese Regelung in Kraft, offiziell. Und ich wollte mir das dann einfach vor Ort anschauen, bin dann übers Wochenende in Tramsau gefahren, eben zum Berger Georg. Der Frienerhof ist das, ein wunderschönes Anwesen und der tut da der hat Fremdenzimmer und im Winter hat er auch die Gaststube offen und da wird halt dann der Käse am Hof verarbeitet und auch Joghurt machen dazu und äußerst schmackhaft ist alles und wird halt den Gästen dann verkauft und dann kannst du das nicht so genau daran und es muss auch eine gewisse Menge Milch einfach da sein von Haus aus, dass sie die Verarbeitung überhaupt auszahlt. Jetzt ist das natürlich ein Problem für die Leute, wenn eh nur unter Anführungszeichen ein paar hundert Liter Milch da haben und der muss dann auf das aufpassen und mir ist das zuerst gar nicht, also dass er nicht unter die 50% kommt. Und mir ist das zuerst gar nicht so arg vorgekommen, weil man denkt dann, ja gut, okay, dann musst du halt da, das ist schon lästig und wenn du da so aufpassen musst wie ein Haferlmacher. Und weil wir da drin gewesen sind, haben wir dann die Dachstraßen raufgefahren da und dann bei der Talstation und dann haben wir da hinten gelesen, Walcherhütte oder Walcherhofhütte, haben wir gesagt, da gehen wir mal hinterher. Und dann haben wir da ist Melkenszeit gewesen. Ich sehe dann den Komfort, was ich jetzt habe, wenn ich nicht mehr melken muss, weil ja ich meine Milchproduktion auch mit so einem Liefervertrag, wo drinnen gestanden ist, wenn ich was sage, was der Genossenschaft nicht passt, wird die Milchabholung eingestellt. Und dann können Sie sich vorstellen, dass das Gefühl nicht wahnsinnig prickelnd ist, wenn du unter so einer Voraussetzung Milch liefern tust. Und dann, es war halt Melkenszeit, dann ist eine Kuh irgendwie da von Milchstand wieder ausgebüxt und die hat dann eine Nepalese in Gummistiefeln da um die Hitten um jongliert. Es war einfach schön zum Zuschauen. Und dann, wie wir beim Gein waren, dann denken wir zuerst, der, was uns da bedient hat. Ich habe zuerst geglaubt, das ist irgendein Angestellter, ein Kölner oder was. Und meine Partnerin hat dann gesagt, schau her, mal, bist du in der Hütte drinnen, Janis. Und dann hat man gesehen, wie der alte Stall, das hat man noch gesehen, wo früher Kühe gestanden haben. Links und rechts die Hütte, die aus Holz die Fressgitter, wo man von hinten das Futter zugetragen hat müssen ans Wasser. In der Mitte der Mistgang, die Mistplatten quasi, wo die Kühe dann hingeschissen haben, wenn ich das so sagen darf. Und dann schaue ich da raus und dann sehe ich, wie der Mann, der uns da bedient hat, zu einem Milchtank hingeht, mit der Tauchkühlung. Das ist, also das ist ein Alu-Gefäß mit einem Kühlstab rein. Da wird dann mit Strom Wasser gekühlt. Und nebenbei, ich erzähle das wegen dem, weil wir alle die Tanks gehabt haben, wie wir da Milch geliefert haben, diese Plastiktücke, da kannst du dann reinschauen und das hat er gebraucht, wie viel Milch das drin ist. Und ich sehe da einen, wie er da am Tank aufgekreut und da den Döcki und da reinschaut, wie viel Milch das drin ist. Und ich sage dann zu meiner Partnerin, das wird ja da nicht eins der Milchlieferant sein. Und dann kommt da einer und dann sage ich, hast du vielleicht 2 Milch drin? Und dann schaut er mich so an und dann sagt er, soll ich die vielleicht keiner? Und ich gesagt, das weiß ich nicht, ob du mich keiner sollst, aber nein, hat er gesagt, klar, der Ewald und er ist eher Mitglied bei uns und dann ist er richtig besser geworden über das, weil er das halt nicht verputzen kann. Er hat gesagt, wie man auch nur so sein kann zu Standeskollegen, weil das beschließen die Standeskollegen, er war vorher auch im Vorstand, jetzt nicht mehr und das hat natürlich auch Auswirkungen auf sein Kaufverhalten und auf alles. Also da ist mir das dann so richtig klar geworden, was das bedeutet, weil wenn du selber, da sitzt du in der mitten hin, lässt dich da bedienen, sagst natürlich, will ich da einen Kass von dir haben und Produkte, wenn du das selber verarbeitest und dann wird der segiert und müsste dann, wenn er einmal unter 50% anliefert, weil Kühe reagieren ja schnell auf Hitze oder auf, wenn es kühler wird, geht die Milchanlieferung, also die Milchleistung von der Kuh gleich einmal über Nacht um 1, 2, 3 Liter runter. Das heißt, wenn der genau das Pech hat, dass jetzt eine offene Hitze hat da drin und den Tag aber Milch braucht sein vom Morgen, hat er dann Zwang und dann muss er für die ganze Milch, die er diesen Monat geliefert hat, die ganze Milch, die ganze Monatslieferung, 5 Cent Strafe zahlen. Für das, dass uns dann da gut geht, dass die Leute da hinkommen und sagen, das ist eigentlich schon cool, wenn man da regionale Produkte kriegt. Wir haben das auch gesehen, da gibt es einen tollen Brief von der Tourismusbranche in Schladming, dass sie nicht wollen, dass das behindert wird von der Molkerei. Wir genießen das dann und der Bau wird dann segiert. Also das sind für mich Sachen einfach oder für uns, die einfach auch nicht gängen und da gehört einfach auch dagegen vorgegangen und das werden wir auch wieder bei der Bundeswettbewerbsbehörde urgieren, ob es jetzt da schon was gibt dazu.
Ja, und es geht dabei wieder einmal um eine grundsätzliche Auseinandersetzung, wer die Verfügungsmacht hat über die eigene Milch. Hat jetzt der Bauer noch das Recht, dass er seine eigene Milch, was er selber für seine eigenen Kühe selber aus dem Alter melkt, kann er mit der noch machen, was er will, oder geht die Verfügungsgewalt zu 100% an die Molkerei über? Das ist einfach auch eine juristische Frage, die was wir grundsätzlich klären müssen. das müssen wir auch wissen, als Produzenten, wie das jetzt auch wirklich ist, weil ich brauche dann nicht mehr von Genussregionen reden und von regionale Produkte und regionale Kreisläufe, wenn man de facto benachteiligt wird. Und ich habe das da mal so ein Rechenbeispiel dann ausgerechnet und unser Kollege in der Steiermark hat das dann mit der Molkerei besprochen. Ja, es gibt eh fast keine Betriebe, die was das dann wirklich trifft. Also, aber es ist tatsächlich der Fall. Und es werden natürlich auch innovative Projekte damit abgestochen. Da hat einer investiert in eine mobile Käserei, der fährt, den kann man beauftragen, da macht man sich einen Termin aus, dann kauft man für 3 Tage die Milch zusammen, damit sie sich lohnt, dass sie überhaupt hinfährt. Dann macht er dort den Käse, nimmt den mit, reift den fertigen Käse, kriegst dann von deiner eigenen Milch zurück und den kannst du dann verkaufen und vermarkten. Und das wird mit dem, weil das ist einmal im Monat, da liefert er nämlich gar keine Milch nicht oder nur einen Teil, und muss aber für die alle anderen Liefertage die Strafe zahlen. Und dann haben sie es noch dazu auch noch nach oben hin beschränkt, damit das ja nicht irgendwie, wenn trotzdem einer, sage ich mal, eine Methode findet, dass er merkt, ob eine gewisse Menge, ob 60.000 Liter oder 80.000 Liter, haben sie es jetzt erhöht, zahlst dann für die Jahresmilchmenge 5 Cent Strafe, was du an Molkerei lieferst. Und das ist einfach absurd, weil nämlich wir solche Überschüsse in Österreich produzieren und die Überschüsse ja sehr große Mengen dafür ganz billig ins Ausland verkauft werden müssen. Und so gesehen ist das in sich einfach unverständlich und absurd, also es ist logisch nicht erklärbar, also geht es um andere Sachen und das müssen wir jetzt juristisch klären, damit wir da Rechtssicherheit herstellen.
Und es wird ein Signal gesendet natürlich und das Signal verstehen die anderen schon. Es steigt keiner mehr in Direktvermarktung ein, weil der sagt, das tue ich mir überhaupt nicht an, die Schererei, und dass ich dann irgendwann vielleicht noch Strafe auch zahlen muss. Also das ist auch einfach auch eine Behinderung von einer Zurückholen, von einer Wertschätzung, einfach von Innovation, einfach, dass die Leute kreativ sind und wehren dürfen, das wird einfach damit bewusst und vorsätzlich verhindert. Und das ist ein massiver Eingriff einfach auch in die Grundrechte. Und gegen das gehört einfach vorgegangen. Und da bleiben wir dran. Was in unserer Macht steht, werden wir da selbstverständlich dagegen tun.
Und das ist ja auch nicht, sage ich mal, jetzt ein Unfall, sondern das hat ja ein System. Dass die Leute, was bei der freien Milch Austria gewesen sind und dann am Schluss zurückgehen haben müssen zu den Molkereien, dass die so drangsaliert werden, so unvorstellbar drangsaliert werden und das sogar in die nächste Generation übergeht, ist ja auch, sage ich mal, ein wahnsinniger Schaden für die ganze Branche, weil das sind ja die mutigsten, innovativsten und voraussehendsten Bauern gewesen, die was da unterschreiben und mit da haben. Und wenn die so bestraft werden, dann will man einfach willige Schafe haben, mit denen man einfach machen kann, was man will, aber man will nicht selbstbewusste Produzenten haben. Das ist einfach auch, glaube ich, ein Kern der Auseinandersetzung, warum das so absurde Vorgänge da in Österreich stattfinden.
Gut.
Die Forderungen sind, wie gesagt, dass die österreichischen Bauern und Bäuerinnen auch auf den Rechtsstaat verlassen können, auf den Schutz in andere Länder, wenn man anschaut, alleine wie in Deutschland, die Kartellbehörden, wie die auf die Missstände in der Milchwirtschaft hingewiesen worden sind, wie die rigoros vorgegangen sind, was sogar zu Vertragsänderungen innerhalb kürzester Zeit geführt hat. Wenn man schaut, wie scharf das da das Instrument funktioniert und wenn man das anschaut, wie das in Österreich gelaufen ist, was da für die Unterlagen da sind. Und das Witzige ist ja das, dass nachdem wir im Jahr 2016 die Missstände da aufgezeigt haben, hat es ja dann ein Jahr später hat es ja dann die österreichische Milchtagung gewesen und der Hauptredner und der Ehrengast war der Leiter der Bundeswettbewerbsbehörde und der hat dann erklärt, was die Genossenschaften alles tun dürfen. Ich habe mir gedacht, das ist nicht richtig, wie ich das Foto gesehen habe. Und das Zweite, was auch noch unerklärlich ist, ist ja das, dass die, wie soll ich sagen, dass wahnsinnig schnell und forsch entschieden worden ist, dass da eine Untersuchung eingeleitet worden ist und wie das dann sich entwickelt hat. Und wenn man sich den Schriftverkehr anschaut, dann hat man schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man sich mit solchen Systemen auseinandersetzt, dann verliert man schon ein bisschen den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit. Das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, das hat seine Wirkung getan. Wir sehen das, wir können praktisch niemanden mehr animieren, dass er sich engagiert bei der IG Milch, weil man muss einfach dann Nachteile in Kauf nehmen. Wir sind trotzdem erstaunt, dass wir immer noch 1000 zollende Mitglieder haben. Das ist so eine schweigende Gruppe an widerständigen Bauern, die was einfach froh sind, dass ein paar gibt, die was irgendwie noch eine Organisation gibt, die was zumindest die größten Missstände aufzeigt. In der Hoffnung dann, dass durch andere Konstellationen, und wir haben das eh in letzter Zeit erlebt, wie schnell dass sie was verändern kann, dass dann noch eine Bewegung zum Positiven hin gibt. Das ist eigentlich unser Kapital. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine neue Regierung, wir haben eine neue Justizministerin. Wir hoffen, dass da jetzt wirklich auch der Sektor einmal untersucht wird. Und wenn man anschaut, wie man, sage ich mal, auf andere hinfährt in der Branche und wenn man, dass da ja der Wettbewerb funktioniert und um welche Beträge das da geht. Und wenn man sich anschaut, dass die 20 Bauern, die was noch bei der Berglandmilch jetzt sind, dass die 15 Cent Abzüge haben, Biomilchlieferanten. Also statt 45 Cent kriegen die nur 30 Cent für Milchpreis. Also solche Beträge, und das hat keine Konsequenz nicht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und was dann auch noch irgendwie eigenartig ist, ist, dass der Landwirtschaftskammer und der Bauernband ständig auf den Handel hinhaut und sagen, welche Machtkonzentration da nicht ist. Die größte Handelskette, glaube ich, hat nicht einmal 35% in Österreich. Alleine die Berglandmilch hat 50% des Milchaufkommens in Österreich. Also das ist ungleich mächtiger. Und die lässt 20 Bauern, die was einmal woanders geliefert haben, nicht mehr in die Genossenschaft zurück. Die haben nur Jahresvereinbarungen, die haben nicht einmal einen richtigen Vertrag, der was immer automatisch ausläuft. Die müssen jedes Jahr wieder bitten, dass sie wieder liefern dürfen und gleichzeitig die Strafzahlungen akzeptieren. Und das ist einfach so ein absurder Zustand, wo wir einfach einmal wissen müssen, ob das rechtlich gedeckt ist oder nicht. Aber für uns hat das immer wieder, wird da die christlichen Werte der Genossenschaft und die Brüderlichkeit und was man gemeinsam nicht schafft, was man alleine nicht schafft, schaffen wir gemeinsam. Also wenn das ist alles, wird alles ins Absurdum geführt, wenn das rechtskonforme oder statutenkonforme Maßnahmen sind, die was gedeckt sind. Und das müssen wir jetzt aufklären. Wir? Ja, gibt es Fragen dazu? Bitte? Ja, der Büringer Josef ist einer von den Aktivisten, der Milchbauer in Guttau mit 20 Milchkühe. Und der hat halt auch einen Liefervertrag gehabt mit der Freien Milch und ist einer von den 20 Bauern, der was so einen Vertrag hat. Er sucht jedes Jahr an, um Wiederaufnahme in die Genossenschaft, und du kannst eh sagen, was für Antwort das kriegst. Kleinen Moment.
Ja. Ich bin ein Betroffener, das stimmt. Inzwischen betrifft es mich nicht mehr wirklich, weil ich bin Pension gegangen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt wird das einem Junge übertragen. Mir bleibt da wirklich alles weg, weil ich weiß nicht, wie ihr den Interessen sollt. Alle zwei sind wirklich brav und werken. Der Ewald hat uns nur besucht am Montag. Und sie trauen sich einfach nicht. Und Papa, kannst du eh mitfahren, unterstützen, Ewald. Ich sage euch danke. Aber wo wir angekommen sind, ich sage das jetzt bewusst, wir reden über von Erdogan, aber es ist bei uns niemand drauf. Das ist ein Wahnsinn. Wenn wer was Falsches schreibt, dann ist die Presseförderung weg. Und der Redakteur, der spurt. Es tut mir wirklich leid. Es traut sich nicht mehr aus. Und das Schreckliche ist ja das, die Buben gingen beide in die Arbeit, weil man eben nicht mehr leben mag vor den Geschäften. Die Sozialversicherung, die haben seinen EU-Beitritt vervierfacht, in Milchpreis halbiert, jetzt lasse ich da an jedem mal das Wirtschaften probieren. Jetzt gingen sie in die Arbeit und zahlen dort wieder Sozialversicherung. Einer der Öderige, der war in ein bisschen braven Landwirtschaftsschule, der war in Kirchschlag gekommen, den haben sie nicht gar so baniert. Aber der Raphael, der was unseren Hof gekriegt, der Öderige hat von der Frau einen Hof gekriegt, weil der Schwager war ein Singlebauer, der hat keine Nachkommen nicht. Und der hat mit den Kirschen aufgehört, Gott sei Dank, er wird auch mit dem Jungviech aufhören, weil er ihm so, damals lass dich nicht verarschen. Ich soll da einen Möcher, der uns alle sagt, wie es geht. Wir haben so viel Neider, das muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt leider dazu. Aber dass, wenn jeden Tag 10 Baum aufhören, einmal so ein Neider das ein Jahr macht, das gibt es nicht. Wo sind sie denn? Ich leiche mit Traktor, die Melkmaschine ausmisten und sogar das Bett. Er soll der Einzige in die Luke und einmal ein Jahr da drüber wirtschaften. Es kann so nicht sein, dass uns die alle sagen, genau die, die noch nie eine Kuh gemolken haben, die wissen, wie viel Milchgeld was mir zusteht. Und das tut wirklich weh. Mir kriegt so einen Hof, mir kriegt noch nicht so einen Verjux. Bitte, das ist ja ein Juwel. Wir waren drei Buben und der Vater hat mich auserwählt. Und da fühlt man sich verpflichtet, dass man wieder weiterführt. Und genau das nützen schamlos aus. Wenn der Kammerpräsident, da war einmal oben im Mathe Schlag, führt da große Sprüche, das war der Reisiger noch. Ja, die Bauernhöfe sind so schön. Ich bin aber 10 Jahre Bagger gefahren. Meine Frau ist 30 Jahre zum Hofer gerannt. Da kannst du die deutsche Milch drüber ziehen. Haben wir praktisch 40 Arbeitsjahre investiert in den Hof. Eben, du hast ihn gesehen, du kennst ihn auch ernst. Ich sage euch danke, weil es immer kommt. Dann musst du das vorstellen, auf kannst du das sagen lassen. Ich habt ja so schöne Hilfe. 40 Jahre Arbeitsjahre sind da ein investiert worden in den Hof. Wenn es halt zusammengefallen ist, bitte, der Stall war 150 Jahre. Was soll ich denn? So, jetzt haben wir ihn wieder aufgebaut oder neu gemacht. Jetzt haben wir praktisch so lange gearbeitet, doppelt gearbeitet und müssen aber nur Schulen mit übergeben. Die hat der Raphael und dann fährt er mal gerade die lieben Grüße. Du kriegst nicht einmal Antwort, wenn es draufschreibt, dass sie ihn wieder übernehmen sollen. Du kriegst nicht einmal Antwort. Weißt du, wo sind denn wir angekommen? Und das sind Bauern, die haben es geschafft nach oben. Und da bleibt bei mir einfach der Verdruss über und du weißt nicht, was du hast. In die Lage müsst ihr euch einmal versetzen. Der Raphael fragt mich oft, Papa, wie lange dauert das noch? Ich sage einmal, weißt du, Raphael, verlass dich auf mich, ich werde da nicht nachgeben. Ich lasse da fahren, Obmann, das ist mir wurscht, von Schneeberger unser Milch aus, wenn sie es nicht mehr holen. Und die lasse ich so lange aus, bis das der Straßenkram voll Kass ist. Mir ist das wurscht. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte mir nicht einmal den Wecker getraut, wenn die Gmuttnermilch so weit rüberkommt zu uns. Sie kommt einer auf Gurda, Sammelgebiet. Jetzt haben wir gedacht, ja, wenn uns die nicht mehr nehmen, weil wir hat da schon ein schlechtes Gewissen. Ja, dann nehmen uns halt die. Und die haben uns auch genommen. Aber das ist sofort abgelassen worden. Der Hofberater, der ist nicht oft da gewesen. Da ist ihm der Große gleich drüber gefahren. Es ist so. Ich sage euch danke, was ihr mir zugehört habt.
So, gibt es noch Fragen dazu? Olli? Also, wie soll das jetzt funktionieren, dass doch die Justiz da was macht?
Ehrlich gesagt, wissen wir es nicht. Das Problem, was wir noch dazu haben, ist, wenn es nicht de facto ein Betroffener die Klage einreicht, und das muss immer ein produzierender Betrieb sein, dann gibt es kein Urteil nicht und den Betroffenen findest du nicht, weil der braucht nächsten Tag nicht mehr warten, dass der Milchwagen kommt. Das steht ja alles in die Verträge drinnen. Das heißt, es müsste irgendwie ein gesellschaftliches Anliegen sein, dass es eine Sektoranalyse einmal gibt. Also wir wissen ja das, wir haben jetzt eine wahnsinnige Aufmerksamkeit gehabt, Corona-Krise, wie wichtig die regionale und landwirtschaftliche Produktion ist. Das Absurde dabei ist, die Bauern und Bäuerinnen haben nicht profitiert davon. Es sind nicht die Milchpreise gestiegen, es sind die Fleischpreise ins Bodenlose gefallen. Das System ist ja so sowieso nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und es hängt ja viel mehr dran, wie nur ein paar Milchbauern, sondern es hängt ja der ganze ländliche Raum dran. Wir sind ja immer noch massiv bedroht vor Abwanderung, vor Austeilung des ländlichen Raums. Und der Niedergang des ländlichen Raums steht in ursächlichem Zusammenhang mit dem Niedergang der landwirtschaftlichen Preise. Die Leute sind einfach frustriert. Und irgendwie muss er da irgendwann einmal wer
jetzt sagen, du, das schauen wir sich einfach einmal an. Das ist unser gesellschaftliches Anliegen, dass man nicht irgendwann einmal die Netzwerke durchbrechen kann, dass das wieder beim Wirtschaftsministerium herbei ist, wo sie sich gegenseitig schützen. Das kann es ja, irgendwann kann man ja solche Strukturen, da muss es ja einmal einen Bruch geben. Das kann man nicht vorstellen, dass das wirklich nicht zum Knacken ist, der Block. Für uns ist wichtig, dass wir das klären können, weil mit welchem Argument sollen wir unsere Kinder ermutigen dazu, dass die Landwirtschaft weiterführt. Wohnen will ja jeder daheim, aber wenn es keine Landwirtschaft mehr gibt, ist ja die ganze Region entwertet. Und das ist das Problem, was wir lösen müssen. Und da möchte man einen konstruktiven Beitrag leisten. Ich habe lachen müssen, es hat ja schon mal einen Artikel gegeben in die Oberösterreichischen Nachrichten. Da sagt der Redakteur, nein, also die Milchbranche ist schon ein Wahnsinn, die gehört schon kritisiert, aber nicht so, wie es halt wir machen. Also wir sind nicht, die Form der Kritik ist schlecht gewesen. Da wird nicht gesagt, wir haben alles probiert. Wir haben einen Milchdialog durchgesetzt, einen runden Tisch, was der Ruprecht eingesetzt hat. Der hat einmal stattgefunden im Parlament, dann hat es noch einmal alle Veranstaltungen gegeben in Salzburg. Das, was für eine Dauereinrichtung geredet ist, da sind wirklich eigentlich die Leute versammelt gewesen, wo es Lösungsansätze gegeben hat, gibt es nicht mehr. Ist alles eingeschlafen und natürlich taucht auch niemand mehr an, weil jeder weiß, wenn er sich vierter steht und irgendwelche Forderungen aufstellt, heißt es hinten rüber ab. Wir haben die Gesprächsnotizen, wo die Molkereifunktionäre die Bauern angerufen haben, wie sie bei der IG Milch aktiv gewesen sind. Weißt du das eh, dass dein Bauer im Futtermischwerk arbeitet und dass der Arbeitsplatz auch gefährdet ist? Da haben wir einen kurzen Moment gehabt, das war zwischen 2006 und 2008, wo die Leute die Zuversicht gekriegt haben und dann einfach auch mutig gewesen sind und so Missstände aufgezeigt haben. Die sind handschriftlich übergeben, die haben stattgefunden. Wir haben da Zeugenlisten übergeben, es ist nichts, es ist nicht einmal ordentlich ermittelt worden. Es sind so nebulose Gründe, ja, also das Genossenschaftsrecht, das ist bei so vielen Sachen ausgenommen und theoretisch besteht ja eh die Wechselmöglichkeit, obwohl das wir gesagt haben, es gibt, wir wissen, dass es ein Treffen gibt und dass die Molkereien angesprochen sind, dass keinen anderen nicht nehmen. Damit bin ich dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja. Wenn das eine Handelsketten macht, ja, das war ein nationaler Aufschrei und was weiß ich was. Und da reden wir verzichtet. Also das. Und dann ist uns so auf die Art, sind wir auch wirklich vorgeführt worden. Da haben sie uns gesagt, habe ich gesagt, na, jetzt müssen wir in die Öffentlichkeit gehen, weil jetzt mir geht da zwang weiter und wir müssen ja da eine Lösung finden. Und die 15 Cent Strafzahlen, das ist ja existenzvernichtend, das kann man da nicht machen. Nein, wir sollen noch nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil das da die Ermittlungsarbeit behindern. So ist das alles verschleppt worden. Und da vorne haben wir eine neue Regierung gehabt, das war dann schwarz-blau. Und 4 Wochen später haben wir einen Brief gekriegt, eingestellt. Jetzt haben wir andere Meldungen noch gemacht, wie gesagt, eben mit dem Regional, also mit der Direktvermarkter-Regelung in der Einstermilch. Sie sollen das klären, wie das ist. Haben es zugeschrieben, nein, das ist noch nicht, das war zu der Zeit noch nicht in Kraft, sondern das, man muss ja, also jetzt können sie nicht untersuchen, weil es noch nicht in Kraft ist. Jetzt ist es schon lange in Kraft, aber ich habe noch nichts gehört, dass es untersucht worden ist. Und das sind sie, wenn man mit den Leuten auch dort redet und wenn man mit Journalisten redet, die Leute interviewt haben, die sind sie ganz sicher, dass da eh niemand ermittelt. Die fühlen sich komplett sicher. Und das ist eigentlich das, was mich stutzig macht.
Das heißt, es wird vermutet eine Absprache zwischen Politik und den Ermittlern.
Ich glaube, da braucht es gar keine Absprachen mehr. Das weiß ja jeder, wie das System funktioniert. Nur wir wollen es nicht wahrhaben. Aber wenn es mit den Leuten redest, das wird ja dann im direkten Gespräch wird's ja erst sichtbar. Alleine, dass die Verordnung, dass das ja jeder Rundschreiben gekriegt hat, dass jetzt Strafzahlen, wenn sie direkt vermarkten, dann. Das führt ja dazu, dass, wie gesagt, die Leute, was gern was machen möchten, die was ein bisschen Wertschöpfung wieder zurück auf den Hof holen wollen, dass die das gar nicht mehr anfangen, weil die wissen, dass es von Anfang an eine Baustelle. Und das ist ja das Dramatische, dass sich da ganz viel im Unterbewusstsein anspielt. Du brauchst nur bei einem mal ein Exempel statuieren. Das wissen alle, dass 20 Berglandliefer, 20 für 13.000, 15 Cent Strafzahlen, weil sie einmal was anderes gemacht haben. Du brauchst mit den 12.970 nicht mehr diskutieren, dass da einer irgendwie aufbegehrt. Das spielt sich im Hintergrund an. Das ist das, was die Leute so bedrückt. Das bedrückt. Und da reden wir vom freien Bauern und für die Feste und dann werden wir Milchkönigin präsentieren und so. Und im Hintergrund ist alles wahnsinnig dramatisch.
Bitte, was erwarten Sie, was die Frau Bundesminister machen wird? Sie ist ja gebunden an die freie Marktwirtschaft. Echt einschränken könnte sie, und da hat sie wirklich Chancen, im Wort bleibt, für diese Abschaffung der Strafgebühr von 5 Cent. Auf der anderen Seite wird die freie Marktwirtschaft befürwortet, weil ihr noch ab Hof eure Produkte verkaufen könnt. Und dafür werdet ihr noch bestraft.
Genau.
Das ist ja unvernünftig, dass man da nicht wirklich mit Druck drauf besteht, dass diese Strafzahlung.
So ist. Und das ist auch. Sag ich mal, wir sind jetzt gerade in Verbindung mit einem Rechtsanwalt. Vor einigen Wochen ist im Radio erklärt worden von einem Rechtsanwalt das deutsche Urteil gegen VW. Und das Höchstgericht hat da gesagt, also das ist sittenwidrig, was sie gemacht haben, weil der Gesetzestext kann nicht jede einzelne Vergehen textlich schon wissen und festschreiben. Aber es ist irgendwie was, ist das jetzt Sitte in dem Land oder nicht? Und wenn es sittenwidrig ist, ist das auch strafbar. Und darum müssen wir das jetzt erklären, ob das nicht sittenwidrig ist, ob das wirklich den christlichen Werten der Genossenschaft entspricht, dass, wenn sich der Vater engagiert hat, die nächste Generation noch Straf zahlen muss. Das müssen wir jetzt klären. Die freie Marktwirtschaft gibt es ja nicht, die hat ja dann trotzdem auch Regeln.
Durch den Verkauf abholen.
Ja.
Und dafür wird es bestraft, wenn ihr dann von der Molkerei Strafe gibt.
Mut und Innovation wird bestraft.
Das ist unverständlich. Da hat wirklich die Politik, die Frau Bundesminister, echt die Möglichkeit, das einzuschalten. Da müsst ihr stark sein. Da war es aber bisher zu schwach. Ist diese Strafgebühr, meine Frage, in den einzelnen Verträgen festgelegt?
Die haben gar keinen richtigen Vertrag nicht. Die haben, zum Teil haben sie gar keinen Vertrag nicht, sondern nur eine Liefervereinbarung, also das ist nicht einmal ein Vertrag. Und sie haben ein eigenes Milchgeldanlageblatt, wo sie nur sie kriegen, damit sie gar nicht sehen, was die anderen mehr kriegen. Also das sind ganz eigenartige Umstände.
Das nennt man in der Sprache der Berglandmilch Milchlieferung auf Basis und dann unter Anführungszeichen Milchabnahmevertrag.
Also Sie haben da eigene Wörter kreieren müssen, damit der absurde Zustand überhaupt beschreibbar wird. Aber sicher so, dass es halt niemand versteht. Also wir kennen den Artikel. Was ist jetzt die Frage?
Sie war weder Wollmilch, ja? Weder Region.
Genau.
Jetzt hätte ich einmal die Frage, dass Sie haben ja sehr ordentlich geschrieben,
ja?
Das Scheitern der Freien, der Fernmilch, aber Sie haben eigentlich nie ansatzweise ein bisschen Selbstkritik. Vielleicht war der Projektmanager doch nicht so ideal, so wirtschaftsverbunden, dass das Projekt gescheitert
ist. Ja.
Noch einmal, Sie haben gesagt, die Mitglieder der Freien Milch waren keine willigen Schafe.
Mhm.
Die anderen 90%, 92%, 93%, die es.
Das habe ich so nicht gesagt, ich habe gesagt, man will willige Schafe haben.
Ja. Zu sein. Und der Schluss sind willige Schafe. Sie haben gesagt, das waren ja keine willigen Schafe, die bei der Freien Milch waren.
Ja.
Also sind die anderen willige Schafe.
Ja, genau, das will man.
Voller Umgang mit Berufs-
das will man. Das will man. Die Bauern selber wollen das nicht, aber man will das System will auf das aussehen. Und das ist eh ganz interessant, der Verband der österreichischen Milchverarbeiter, Vereinigung der österreichischen Milchverarbeiter, wir sind da in regen Kontakt, das können Sie auch nicht abstreiten, wir sind in regelmäßigen Gesprächen mit dem Geschäftsführer, unangemeldet vor allem, weil wir wissen vorher nicht, ob wir da sind. Eben nicht, sondern man kann nicht direkt hinkommen, man muss eh durch Sicherheits- und anderen nicht rein. Und wenn man keinen Termin kriegt, dann kann man keinen, aber wir haben halt bis jetzt sogar einen gekriegt. Aber ich möchte nur als Beispiel, als Gegenbeispiel, wie die eigene Sichtweise ist. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht. Es war wirklich naiv zu glauben, ohne das System wirklich von der Pike auf zu kennen, dass wir uns da durchsetzen können. Das war naiv. Aber es war... Was nicht naiv war das, und was uns nicht getäuscht hat, ist das Erleben, wie notwendig der Veränderungsbedarf ist in der Milchwirtschaft. Und eine Erinnerung eine Veranstaltung mit der FÖM ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Da haben die kirchlichen Entwicklungsorganisationen eine Veranstaltung ausgeschrieben in Wien und eine Broschüre dazu gedruckt und der Titel war Unfaire Milch. Und da hat es Rieseninterventionen gegeben vom Verband Vereinigung der österreichischen Milch. In Österreich gibt es keine unfaire Milch. Jetzt haben aber die Broschüre schon gedruckt haben und es massivst interveniert worden. Wir wissen das von den Leuten. Und die Veranstaltung hat dann stattgefunden und bin dann auch dort gewesen. Und vor wenigen Wochen haben wir einen ORF-Schauplatzbericht gesehen mit dem Titel Unfaire Milch. Der ist auch jetzt noch auf YouTube. Der was genau die Umstände eben schildert. Also da sieht man, wie verschieden die Sichtweisen sind und das Erleben. Und wenn man da im 19. Stock im Raiffeisenturm sitzt und wenn man daheim in Guttau im Höchststand steht, mit so einem Vertrag im Hintergrund, dann sind das zwei Welten, die was miteinander nichts zu tun haben. Und das ist auch ein Problem der Milchwirtschaft.
Ja, und die Erklärung hat ja eh der Braunshofer zweimal gut geliefert, im Bauernhunser und auch am Schauplatz. Im Bauernhunser sagt er, Kommunikation geht nur in eine Richtung, wir können mit den Kühen reden, wenn ich jetzt glaube, das Zitat stimmt. Und am Schauplatz hat er gesagt, das ist halt einfach einmal so, auch dass der Bauer nichts verdient.
Der kriegt das, was überbleibt.
Genau.
Mit dem wollen uns wir nicht mehr zufrieden geben. Das ist der Grund der Auseinandersetzung. Und ihr wollt lauter Leute, die was mit dem zufrieden sind, dass das Krimus überbleibt. Genau.
So sagen Sie das.
Ja. So.
Bitte, ich hebe hervor, das ist Ihre Diktion und nicht unsere Diktion, willige Schaffe. Ja.
Ihr könnt es anders nehmen, willige Lieferanten.
Ich denke also die freie Milch, wenn man dafür reden, Preise, also wenn eine österreichische Mutterei solche Preise ausbezahlt hätte, wie die freie Milch sie ausbezahlt hätte, dann hätte es massive Proteste gegeben. Die waren ja weit unter den Durchschnittspreisen der sogenannten...
Auch drüber. Genau. Also. Auch drüber.
Ja, alle.
Kurze Zeit,
weit,
aber...
Weit drüber.
Ja.
Am Anfang, kurze Zeit.
So wie...
Wie lange gibt es seit 2006? Wie lange
waren Sie... Nein, da verwechseln Sie jetzt wieder was. Ja. Das ist schwierig. Faire Milch ist das da. Und freie Milch war...
Wir reden nicht, das war jetzt bezogen auf die freie Milch.
Ja, genau.
Okay, gibt's. Da braucht die Reife.
Ja?
Ja, immer. Ihr nicht.
Können Sie da alles nachlesen, aber das ist wie bei anderen.
Wie gesagt, die freie Milch Austria hat ja über Jahre hinweg einen Milchpreis ausbezahlt.
Was ist jetzt die Frage? Ja? Was nicht stimmt. Nein. Und das sind die Milchverarbeiter.
Ja,
und der hat dann natürlich...
hauptsächlich in genossenschaftlichen Eigentum sind.
Und der hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, wenn das System akzeptiert wird, dass die Bauern das kriegen, was überbleiben.
Schaffe, wie Sie
Ja, genau. Also wahnsinnig Vorteil. Das haben Sie jetzt zugegeben. Ne? Aber gesagt, die Sichtweisen sind eh klar. Ich möchte jetzt bei den anderen noch die Möglichkeit. Ja, ja, dann bitte. Ja, ich habe die Fragen beantwortet. Und jetzt geben wir den anderen die Möglichkeit. Bitte.
Ich habe gar keine Frage gestellt, wenn Sie haben ein Co-Referat
wollen. Genau.
Können Sie nochmal wiederholen? Was war die Frage?
Gibt es sonst noch Fragen?
Mhm. Dahinter steht natürlich auch eine Neiddebatte, weil die nicht direkt vermarkten, die kriegen halt nie mehr für ihre Milch und die anderen, denen das gelingt, solche Kunden auch immer, wenn du eine günstige Lage hast und das geht ein Wanderweg vorbei und du kannst den Leuten irgendwie eine saure Milch und eine Milch verkaufen, stehst du halt besser da, ne? Ist ja klar. Aber ich könnte das irgendwie so lösen, dass sozusagen die
Neidigen
nicht ganz so neidig sein müssen.
Da können wir Gott sei Dank eine profunde Antwort geben, weil wir ja jahrelang selber Milch gesammelt haben, ob das ein Problem ist oder nicht. Und bei uns natürlich auch viel Direktvermarkter einen Liefervertrag gehabt haben, weil die einfach auch damit den Schwierigkeiten, was mit einer Molkerei ausgeliefert werden sind, aus dem Weg gehen wollten. Grundsätzlich ist es einmal so, dass viel der Milchdirektvermarkter Schulmilchproduzenten sind. Die produzieren deshalb die Schulmilch und haben die Nische deshalb besetzt, weil die Molkerei gesagt hat, das große Geschäft interessiert uns nicht. Für die paar Milchglasel in die Schulen, das hinfahren, das machen wir nicht. Das ist einfach eingestellt worden von der Molkereiwirtschaft, weil sie gesagt haben, das ist unwirtschaftlich. Die regionalen Bauern, die was nicht Weizen fahren haben und die was dann halt in Großvatern einsitzen, das Auto, das es ausliefert, die haben halt das noch irgendwie leisten können. Und das sind automatisch die, was die nächste Generation der Milchkonsumenten sind. Weil wenn die Kinder ins Milchtrinken aufhören in der Schulzeit, dann werden die als Erwachsene oft nicht mehr anfangen. Also das war ja im größten Interesse der Molkereiwirtschaft, dass das, die müssen eigentlich unterstützt, statt drangsaliert werden. Die andere Direktvermarktung ist ja, da sind ja alle gleichgestellt, weil jeder anfangen kann, wenn er will, wenn er eine gute Idee hat. Zum Beispiel, wir haben in unserer Region, gibt es jetzt auch das Käsemobil, da sind jetzt zwei verschiedene Betriebe, die was, das machen, die kommen auch, die fallen auch unter anderem die Direktvermarkterregelungen. Und das sind zwei ganz verschiedene Betriebe. Einer hat eine Funktion, also er hat ein sehr nahes Verhältnis zur hohen Bauernfunktionär, der andere eben nicht. Und jetzt kann man sich das dann anschauen, ob das gleich gehandhabt wird. Und so wie der Ewald gesagt hat, wir sind der Einzige, der Milch ist, dass man die Regelung einmal beschließt und dann de facto nicht vollzieht, so, nicht unbedingt vollzieht, sondern nur dann vollzieht, wenn man das Gefühl hat, jetzt müssen wir sehen oder halt nur bei den Gewissen vollzieht, das ist ja auch ein fixer Bestandteil vom System, der Ermessensspielraum. Dass man immer so suggeriert, naja, wenn du der Braver bist, dann sehen wir es nicht und wenn du halt einmal irgendwie was magst, dann, oder wenn du zu erfolgreich wirst, dann halten wir nieder.
Und so die Lieferschwankungen musst du.
Ja, und die Lieferschwankungen, wie gesagt, wir haben das selber dann auch gesehen, weil wir jeden Tag jeden Liter erfassen haben müssen. Der Ewald hat das eh schon angesprochen, alleine Wetterumschwünge haben schon mehrere Prozent Lieferschwankungen angedeutet. Und wir haben das dann einmal ausgerechnet in der Einzelmilch, da haben sie dann schutzweise behauptet, das ist eh nicht so ein Problem in der Region, weil sie eben nur 12 Betriebe haben in der Einzelmilch, was ich gesagt habe, die was direkt vermarkten.
700.
Oder 700. Um die Verhältnisse geht es. Und dann haben wir das einmal hochgerechnet, was die an die Molkerei liefern. Und wenn die alle gleich nichts liefern, die 12, ist das weniger Milch, was der Molkerei fällt, wie was alleine durch die Witterung schwanken. Also das sind alles absurde Behauptungen. Und da geht es nicht um das, dass die Molkerei ein Problem hat, wenn die Leute unregelmäßig liefern, sondern da geht es einfach wirklich um das. Man muss ja dazu sagen, wenn du jetzt durch Direktvermarktung mehr Wertschöpfung zurückholst am Hof, dann wirst du auch wirtschaftlich unabhängiger. Dann hast du einfach auch ein bisschen mehr Spielraum und du kannst auch ein bisschen mehr Kritik üben und das muss schon im Keim ersticken.
Und uns haben da die Bauern dann auch gesagt, sie hätten ja eh mit der Molkerei dann gesagt, du weißt was, denn ich liefere dann gar keine Milch und ich sage eigentlich das vorher einfach, dann spart es eng den Weg, weil das finde ich ja einfach gescheit, du brauchst mit Angebot gar nicht kommen, nein, das geht auch nicht.
Gut.
Ohne Genauerheit, Entschuldigung.
Ja, wenn man euch zuhört, dann kann man aus Mitgefühl depressiv werden. Oder was gesünder ist, eine Wut kriegen. Wenn es aber mit der Wut auch noch nicht sehr weit. Analytisch seid ihr selber schon ziemlich weit dran, indem ihr das Systemproblem anspricht. Und nun ist Raiffeisen von der Wurzel her ja eine sehr demokratisch gedachte Organisation. Nur so wachsen, dass es halt, und auch das Bild muss ja schon geben, eigentlich vom Management dominiert wird. Und jetzt haben wir in Österreich eine Situation einer dominierenden Organisation Raiffeisen, die innerhalb des politischen Rahmens auch sehr dominierend ist, in der ÖVP dort. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es ließe sich schon langsam eine Überschrift anbringen, dass das quasi ein Orban-Phänomen ist, was da läuft. Wo man die Macht hat, dann noch auf die letzten, ihr sagt Widerstandsnester, aber die letzten Ärgernisse auszuräumen, dass man sich mit weit auseinandersetzt, die ganz unten und wenig Macht haben an sich beeinflussen. Jetzt frage ich mich ernsthaft im Hinblick auf das deutsche Kartellgesetz, die wir angesprochen haben. Was gibt euch die Hoffnung, dass eine, wenn auch noch so rechtsstaatlich denkende und organisierte Frau wie die Bundesministerin für Justiz, dass die sich in der Regierung gegen die ÖVP durchsetzt, die gegen Raiffeisen sicher nichts tun will? Welche Möglichkeiten seht ihr noch?
Dass man einfach nicht akzeptiert. So. Dass man das einfach gegen das eigene Selbstverständnis ist, dass man in Österreich so, wir sind eine aufgeklärte Demokratie, wo Rechtsstaatlichkeit herrscht, dass solche Sachen möglich sind. Das ist unsere Hoffnung, dass da irgendwer sagt, du, das schauen wir aber, das schauen wir sich jetzt einfach einmal an. Uns hat einmal ein Raiffeisener Insider erklärt, schaut, hat er gesagt, das ist ganz einfach bei uns, wir haben heute halt ein bisschen mehr Freiräume, ein Drittel kehrt uns selber, ein Drittel finanzieren wir und ein Drittel machen wir sich gefügig mit einer Außenschaltung. Und wir sind, so haben wir geschaut, wie wir das gesagt haben. Natürlich sagst du dann, was tust du das an, warum, sage ich mal, gefährdest du die und dass unsere Kinder, sage ich mal, in ländliche Räume und Raiffeisen dominierte Betriebe keinen Arbeitsplatz kriegen. Ja, das haben wir eh verbaut, aber irgendwo geht es dann halt auch um das Selbstverständnis, habe ich noch irgendwas von der bäuerlichen Selbstständigkeit und Freiheit oder habe ich es nicht mehr. Das ist halt auch so eine Auseinandersetzung, die was wir halt jetzt führen. Wie es ausgeht, werden wir eh sehen. Schönen Gruß am Johann.
Für mich auch. Gut, dann sage ich danke fürs Kommen. Bei Fragen bitte jederzeit gerne. Und wir bleiben
dran.
Wir bleiben einfach dran. Danke.